schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich bin hier, um dir die besten und wirksamsten Tools für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu geben. Und genau das bekommst du hier in diesem Podcast und ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute mit einem wundervollen Interviewgast und zwar ist mein guter Freund und Kollege Tobias Beck wieder bei mir zu Besuch gewesen und wir haben ein Interview aufgenommen zu seiner eigenen spirituellen Reise in diesem letzten Jahr. Er war im Kloster und hat da wirklich wahre Demut kennengelernt und ich freue mich einfach riesig, dieses Gespräch mit dir zu teilen, wo wir unter anderem auch über Beziehungen gesprochen haben. Was können wir eigentlich machen, um eine gesunde Beziehung zu führen zu den Menschen, die wir lieben, die um uns herum sind, eine gesunde Beziehung zu uns selbst zu entwickeln und auch bei uns selbst wirklich anzukommen und uns zu erlauben, auch in unsere eigene Tiefe zu gehen und dahin zu schauen. Und es ist ein sehr, sehr schönes, berührendes, inspirierendes Gespräch und ich freue mich riesig, dass du es jetzt anhören kannst. Und es gibt einen kleinen Hinweis und zwar war es so, dass leider mein Mikrofon aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat, während wir dieses Interview aufgenommen haben, sodass wir auf das Ersatzmikro, auf die Ersatztonspur, sozusagen die Notfalltonspur zurückgreifen mussten, damit das Interview nicht verloren geht quasi. Und deswegen ist die Tonqualität leider nicht ganz so toll, wie sie normalerweise ist. Ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen. Ich wollte es dir nur sagen, nicht, dass du dich wunderst. So ist das halt manchmal. Mir war es aber wichtiger, das Gespräch in die Welt zu bringen, als jetzt überperfektionistisch zu sein. Und du weißt, so bin ich, so arbeite ich und vielleicht inspiriert es dich sogar, die Dinge lieber einfach rauszugeben, anstatt ewig zu warten, bis es perfekt ist und es dann nie in die Welt zu bringen. Deswegen ist es so, wie es ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Podcast. Und bevor es jetzt losgeht, muss ich dir noch eine Sache erzählen. Und ich bin wirklich, ich freue mich hier wie eine kleine Schneekönigin, wie, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin so glücklich, dass heute ich dir erzählen kann, woran ich im letzten halben Jahr gearbeitet habe. Und zwar hatten wir ein Top-Secret-Projekt, wo niemand von wusste. Und zwar, ich habe mein eigenes Magazin in die Welt gebracht. Und das heißt I am dein Magazin für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Und dieses Magazin, es wird so wunderschön. Es ist wirklich, also da ist so viel Liebe reingeflossen. Und es ist ein Magazin, wo du die 10 Lebensbereiche drin finden wirst und wo es zu jedem Lebensbereich Input von mir gibt und ganz viel Inspiration und tolle Tipps und Interviewpartner und so wahnsinnig schön Content und es ist einfach auch, es sieht so toll aus und ich bin richtig stolz und richtig dankbar und richtig voller Vorfreude, dass du das bekommen kannst und weil ich bin einfach auch so ein haptischer Mensch und ich brauche Sachen irgendwie, um sie in die Hand zu nehmen und durchzublättern und es war immer ein Traum von mir und jetzt ist es da und es wird am 23. Oktober die erste Ausgabe erscheinen. Es wird 4-mal in diesem, also sozusagen im nächsten Jahr erscheinen, vierteljährlich. Und genau, und es ist einfach so geil. Und du kannst, wenn du möchtest, dir jetzt schon die erste Ausgabe bestellen zum Early Bird Preis mit einem Special VIP Package. Und den Link dazu findest du in den Shownotes oder du gehst einfach auf meine Webseite und /IM-Magazin, also www.lauraseiler.com/IM-Magazin und da kannst du dir jetzt schon mal, wenn du möchtest, dein IM-Abo abschließen und dir die erste Folge schon mal vorbestellen und am 23. Oktober ist es dann da und ich freue mich so sehr, es mit dir zu teilen. Es wird wirklich, es wird so schön, du wirst es einfach genauso feiern wie ich bin mir ganz, ganz sicher. Genau, und das wollte ich dir einfach nur schon mal erzählen, weil ich kann jetzt endlich darüber reden. Und schau dir gerne einfach auch schon mal die Seite dazu an und ja, du merkst, ich bin ein ganz kleines bisschen aufgeregt und freue mich. Also schau auf jeden Fall vorbei, schau es dir an, hol dir dein Abo, hol dir das Magazin, teile es mit allen Menschen, die du kennst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge mit Tobias Beck. Ich freue mich so sehr, heute endlich mal wieder the one and only Tobias Beck im Podcast zu haben, in meinem Studio in Berlin. Premiere! Ich freue mich so sehr, dass du da bist und heute werden wir unter anderem über dein neues Buch sprechen und über ganz viele Reisen,
die du im letzten Jahr gemacht hast, seitdem wir das letzte Mal im Podcast gesprochen haben. Wir haben uns ja zwischendurch auch auf Hawaii gesehen.
Ja, seitdem erzähle ich immer von dir auf jeder Keynote.
Und ja, einfach erstmal, hallo Tobi, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Laura, hallo Berlin und an alle, die hier zuhören. Du hast es hier so schön gemacht, es ist so eine tolle Energie hier im Raum und ich bin froh, hier zu sein und ich bin froh, dass ich sowas mittlerweile fühlen kann, weil früher hätte ich gedacht, naja, Energie, ja, dauert bei den Menschen ein bisschen oder besonders bei mir, ne, dass es dann so weit ist.
Für alle, die dich nicht kennen, also ich glaube, es sind nicht viele, aber für alle, die dich jetzt nicht kennen, die jetzt hier gerade zuschalten und sagen, ach, der Tobias Beck, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was der macht. Mhm. Wer bist du?
Also erstmal bin ich Papa, erstmal bin ich Ehemann, da geht es ja auch im neuen Buch drum um Beziehungen. Und ich glaube, im Mittelalter wäre ich jemand gewesen, der von Stadt zu Stadt zieht und Geschichten erzählt und immer ein paar Menschen erreicht und dadurch begleitet. Ich glaube, meine Lebensaufgabe mittlerweile gefunden zu haben, wobei ich auch da sage, das kann sich wieder ändern, I don't know, ist ja alles im Fluss und die ist einfach so vielen Menschen wie möglich in meiner Form zu denken, Konfetti ins Leben zu werfen. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne in Form von Geschichten. Ja, in Form von großen Events und Seminaren. Und zwar beides, in der Wirtschaft und für Privatleute, weil ich finde es gerade spannend jetzt in der heutigen Zeit, wo sich so vieles draußen verändert, dass die Menschen im Innen beginnen und eben auch schauen, wo kann ich denn in den nächsten 10, 20 Jahren Fuß fassen. Und das wird uns nicht alleine damit gelingen, dass wir jetzt irgendwelche Dinge umstrukturieren im Unternehmen. Das muss halt von ganz tief kommen. Und da bin ich einer, der auf die Reise gegangen ist und da viel von erzählt.
Und das letzte Mal, als du im Podcast warst, du bist wirklich der Erste, der jetzt dreimal in meinem Podcast ist.
Das ist du wirst die Erste sein, die dreimal dann in meinem Podcast ist.
Das ist wunderschön. Und aber einfach auch, weil ich dich so gerne mag und ich wir uns hier einfach jetzt in den letzten Jahren auch gegenseitig irgendwie so begleitet haben und immer den anderen so ein bisschen, einfach so ein Auge auf den anderen haben im Sinne von, geht's dem gut, ist alles okay und uns irgendwie auf so eine liebevolle Art und Weise irgendwie begleiten auf dem Weg des anderen. Und das finde ich so schön. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach heute, dich hier zu haben und mit dir zu sprechen. Und
bei dir müsste es wirklich eigentlich jeden Tag klingeln, weil ich bin ja viel in Firmen auch unterwegs, auf Keynotes und auf der Tour. Ja. Und da erzähle ich wirklich immer von dir und wie toll das auf Hawaii war mit den Kindern und dass du für mich jemand bist, der... Du bist einfach, wie du vorhin an diesem Regal gelehnt bist und dieser Raum wird einfach irgendwie geflutet mit Energie. Ich bin halt immer jemand, der so oft, oder ich rede mir das vielleicht noch ein, ich brauche immer so Orte, an die ich hinfahre oder lass mich von irgendwas inspirieren und dann kann ich das. Und das bewundere ich immens an dir, du kannst es einfach sein, daran arbeite ich.
Ich aber auch. Manchmal wirkt es, glaube ich, mehr als ich. Wir haben gerade, bevor wir das Interview gemacht haben, haben wir ja darüber gesprochen, wie bei uns zu Hause gerade mit Karl und der Zähne bekommt, ich seit 3 Nächten nicht geschlafen. Und, es ist ja, aber es stimmt natürlich schon, wenn man viel innere Arbeit macht, glaube ich, hat man einen anderen Grundtonus an Energie zur Verfügung und einfach eine andere Präsenz vielleicht auch dadurch. Ja. Aber es geht ja nicht um mich, es geht heute um dich. Und worauf ich gerade hinaus wollte, war, dass als wir das letzte Jahr gesprochen haben zu deinem ersten Buch, hast du mir schon erzählt, dass ganz viel passiert ist eigentlich in dem Jahr vorher schon. Dass du für dich auch so deinen eigenen spirituellen Weg angefangen hast, wirklich ganz bewusst zu gehen. Und du viele super wertvolle Erkenntnisse schon hattest. Für alle, die das interessiert, die können sich gerne die Folge von letztem Mal mit Tobi anhören. Und lustigerweise in Anführungsstrichen ging deine Reise jetzt noch weiter, wurde noch intensiver. Und was ich daran auch so spannend finde, ist, dass, kannst du gleich auch nochmal sagen, ob dir das auch so geht. Ich finde, wenn man einmal angefangen hat, ob es jetzt die eigene Spiritualität ist oder nennen wir es persönliche Weiterentwicklung im Generellen, so es gibt kein Zurück mehr, finde ich. Nee. Das ist, wenn du einmal angefangen hast, in diese Welt einzutauchen und Dinge zu verstehen und Perspektiven zu wechseln und in die Eigenverantwortung zu gehen, du kannst nicht mehr zurück. Es geht nicht. Also man kann nicht mehr ab einem bestimmten Punkt, ist sozusagen persönliche Weiterentwicklung irreversible, so ungefähr im positiven Sinne.
Wenn die Verantwortung dann dazu kommt. Ne? Ja. Ich glaube, das sind die beiden magischen Begriffe, ab einem Punkt die Verantwortung zu übernehmen. Und du hast gerade gesagt, beginnen zu verstehen. Je mehr ich beginne zu verstehen, realisiere ich, dass ich gar nichts weiß. und dass es Menschen gibt, die so unglaublich weise sind. Und ich habe in den letzten Jahren einfach gemerkt, in meiner Zeit, besonders nach Gedankentanken, das ist so schnell alles gewachsen, wie so ein Bambus, der einfach höher und höher wächst. Aber was mir wirklich gefehlt hat, sind die Wurzeln im Boden. Diese tiefgründige Sicherheit, auf zwei Beinen zu stehen und eben auch diesen Kanal der Spiritualität bespielen zu können, ohne Angst zu haben, jetzt passiert irgendwas, sondern das für mich wirken zu lassen. Und ich habe damals in einem Interview gesagt, dass es Momente gibt, wo ich gar nichts tun muss. Da bin ich so da auf der Bühne und dann merke ich so, jetzt muss ich gar nicht arbeiten, sondern es arbeitet. Und das ist mir beim ersten Buch nicht gelungen. Da habe ich 3 Jahre für gebraucht, das zu schreiben. Das ist echt lang. Also das ist ja auch nicht besonders groß oder dick. Ist kein literarisches Meisterwerk. Das Spannende ist, dass wenn ich es fließen lasse, und das ist bei mir noch ein bewusster Prozess, das ist ein bisschen wie so ein Lichtschalter. Ich muss mich dann in eine Art State bringen, in einen Zustand, entweder durch Meditation, das mache ich entweder mit dir oder mit Dr. Joe. Manchmal, jetzt seitdem ich im Kloster gewesen bin, kann ich es auch ganz alleine, da bin ich ganz stolz auf mich, also ohne von außen kommen. Und wenn ich das dann bin, dann kann ich viel schneller Dinge tun. Das zweite Buch war viel, viel schneller fertig, das dritte innerhalb von 3 Wochen. Und diesen Kanal eben zu fühlen und zu merken, da arbeitet etwas für mich, nie gegen mich. Das finde ich faszinierend. Und deshalb bin ich so sehr weiterhin darauf erpicht, in meinem Leben Menschen kennenzulernen, die da noch weiter sind, die gar nichts tun müssen. Vermeintlich. Haben sie wahrscheinlich früher gemacht.
Ich würde da gerne einmal reingehen. Du hast jetzt gerade beschrieben, eigentlich so deinen kreativen Schaffungsprozess von deinen Büchern, die du geschrieben hast. Und wie es quasi immer leichter und immer leichter und immer leichter wurde. Mhm. Kannst du übersetzen, was du konkret anders gemacht hast von Buch 1 zu 2 zu 3?
Ich habe es geschehen lassen. Mhm. Ich habe den Druck rausgenommen. Und ich habe nur in dem Moment, ich habe mir erlaubt, Räume zu nehmen für mich, wo es mir wirklich gut geht. Das erste und das zweite sind beide in Thailand entstanden. Das eine in Ruhe, das zweite hier. Das erste eher in, ich muss jetzt schreiben. Und das ist natürlich immer ein schwieriger Prozess. Und in diesen Momenten, wenn ich mir dann erlaube, dort in den Tempel zu gehen, das ist das, was ich versuche zu sagen. Ich brauche noch etwas, wo ich hingehe, wo ich andere noch sehe, die Lehrer für mich sind. Und dann übernehme ich quasi diese Energie ein bisschen für mich und dann fließt es von allein. Und je öfter ich das getan habe in den letzten Monaten und Jahren, sei es Meditation, sei es Menschen aufzusuchen, die weiter sind, je einfacher wird es für mich. Und ich glaube, dass ein Teil meiner Ratio immer noch zwischendurch dagegen angeht. Und vielleicht ist eines meiner Ziele, dass diese Stimme leiser wird irgendwann. Dass auch ich leiser werde. Ich sehe das bei Keynotes, die ich gebe. Wenn ich das vergleiche, so von vor 3 Jahren, mein Gott, was war ich da laut?
Jetzt
bin ich
auch schon
aufgefallen, ja. Unfassbar laut. Ja. Ja. Ich habe es quasi rausgeschrien.
Ja. Ja.
Und mittlerweile werde ich auf der Bühne auch ganz leise. Ja. Und merke, die Aufmerksamkeit ist genauso da. Ja. Ich glaube, wir dürfen uns trauen, gerade auch Männer, wir dürfen uns trauen, leise zu sein. Ne, weil das war früher für mich, war das etwas, was weit weg war aus meinem Bewusstsein. Und ich habe gedacht, ich muss mit meiner Message raus. Aber dass ich Menschen erreichen kann mit einem Buch, in dem ich leise etwas erzähle über meine Reise, wo ich jetzt im Kloster war, habe ich auch einen Podcast aufgenommen. Die Resonanz war gigantisch. Ohne Schreien, ohne Modell, ohne Technik. Einfach sein. Und das ist, glaube ich, eine neue Version von mir, die ich natürlich auch erstmal kennenlernen muss.
Du hast jetzt gerade erzählt, du warst im Kloster.
Mhm.
Wo, wann, wie, was ist passiert?
Erstmal wollte ich Vipassana machen, weil du das gemacht hast, weil du bist ja auch für mich so ein Role Model, was diese Sachen angeht. Dann habe ich gesucht mit meiner Assistentin und wir haben dann einen Zeitraum gefunden im Sommer, wo dann die Kinder und Rita nach Hause geflogen sind und dann haben wir genau in diesem Zeitpunkt nichts gefunden. Und dann habe ich gesagt, da muss ja noch irgendwas anderes geben. Dann habe ich selber gegoogelt und bin auf ein Kloster in Thailand gestoßen, wo du als Falang, also als deutsche Langnase, hingehen kannst, um dort mit den Mönchen zu leben. Was ich jetzt nicht wusste, ist, wie die leben. Also das steht da schon so englisch in drei Sätzen, aber auch da wieder, ich konnte mir ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und für mich war der spannendste Schritt, weil selber an mir Muster zu erkennen. Also ein Teil von mir wollte da unbedingt hin. Ein anderer Teil von mir will natürlich nicht loslassen. Und du musst dir vorstellen, ich sitze im Marriott Hotel in Bangkok, schön an so einem Schreibtisch und nehme irgendeinen Podcast auf oder so. Und am nächsten Tag soll es losgehen. Und ich merke, wie aus dem Nichts, dass ich in meinen Kalender schaue und okay, morgen geht's los, morgen kommt das Taxi. Und ich hatte mein ganzes Leben noch nie Migräne. Noch nie. Ich wusste nicht mal, was das ist. Also jeder Mensch hat ja mal irgendwas Bewohnerhaftes. Ich hatte noch nie in meinem Leben Kopfschmerzen. Und das ging so weit, dass ich mich mehrfach übergeben musste. Dann habe ich mich die ganze Nacht übergeben und ich wollte trotzdem dahin. Und dann musst du dir die Situation vorstellen, ich komme zu diesem Treffpunkt. Wir waren zu dritt, eine 16-jährige Italienerin, ein Deutscher, 17, ich und ein Guide. Also man kann da halt nicht ganz alleine hin, da kann man schon, aber versteht es halt nicht. Die reden ja nur Thai, spricht auch keiner Englisch, dachte ich. Es war ein Mönch, der Englisch konnte. Und dann sage ich, wie kommen wir denn jetzt dahin? Ja, wir fahren jetzt 7 Stunden dahin. Ich sage, womit? Und dann zeigt er auf ein LKW hinten mit so 2 Holzpritschen drauf. Da habe ich gedacht, wenn ich da jetzt mit meinem Kopf drauf gehe, das wird ein Höllenritt. Und ich habe es trotzdem gemacht. Und die Fahrt dahin, wir sind dann angehalten in meiner Apotheke. Da habe ich mir dann irgendwelche Pillen reingeworfen. Ist auch nicht richtig, weiß nicht. Habe ich aber gemacht, um diese Fahrt zu überstehen. Und in dem Moment, als wir in dem Kloster angekommen sind, war das weg. Und irgendwann habe ich gesagt, ey Tobi, da etwas in dir hat dich schon wieder ausgetrickst. Aber jetzt habe ich dieses Muster erkannt. Jetzt weiß ich, aha, mein Körper, mein Gehirn arbeitet gegen mich, was diese Dinge angeht.
Es ist so spannend, weil ich habe gerade gestern dazu, hatten wir eine Live-Training-Session, wo es auch um Ängste ging. Und dann habe ich gesagt, dass ich für mich herausgefunden habe oder das Gefühl habe, dass Angst, also diese Angst, die du hast, ist eigentlich nur ein Instrument von deinem Verstand, dich davon abzuhalten, in deine wahre Größe zu kommen.
Ja.
Und dass dein Verstand eine solche Angst hat, dass du herausfindest, wie powerful du in Wahrheit bist und wie grenzenlos du in Wahrheit bist. Und ja, was du eigentlich für ein unglaubliches spirituelles Wesen bist, für eine unglaubliche Weisheit. Und in dem Moment, wenn du das von dir leben würdest, bräuchtest du diese Angst nicht mehr und bräuchtest quasi auch dein Ego nicht mehr. Und diese Angst, ich kenne das auch so gut, immer wenn wir wissen, es geht jetzt durch so ein Nadelöhr, wo wir durch müssen, wo wir uns dahinter wieder ein Stück mehr mit unserem wahren Selbst verbinden, dann gibt es so einen Shutdown in unserem System und alles versucht uns in diesem Alten zu halten.
Ja.
Das finde ich ganz spannend, dass das bei dir auch so auf körperlicher Ebene sich dann auch... Und das ist dann noch ganz kurz für alle, die zuhören, weil ich glaube, das ist auch so wichtig.
Ich glaube, dass es viele haben. Ne?
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es wahrscheinlich jeder hat. Ich glaube, was viele nur nicht machen, und das war gerade, was du auch gesagt hast, was so spannend ist, das Muster zu erkennen. Und darüber bewusst zu werden, das, was ich jetzt vorhabe, ist nicht falsch. Es ist komplett richtig.
Ja.
Und dass viele das Gefühl dann falsch interpretieren als... Ich sollte das nicht machen.
Ja.
Genau das solltest du machen, weil genau da wartet deine Großartigkeit auf dich. Und 100%. Diese Angst und die Übelkeit, die Migräne, all das sind gerade ein Zeichen dafür, dass du genau auf dem richtigen Weg bist. Eigentlich.
Ja. Ich glaube sogar, dass es angeborenes Verhalten ist, dass ein Teil von dir den Status quo bewahren will. Ja. Und ich erlebe ja auch viele Leute, die hast du in deinen Seminaren und ich in meinen, die an so einer Weggabelung stehen. Ja. Sie müssen jetzt entscheiden, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts. Und in dem Moment, wo sie nach rechts gehen, ich habe jetzt jemanden gehabt, der war Arzt an der Klinik und erzählt mir unter Tränen bei der letzten Masterclass, er will Kindergärtner werden. Und wie soll ich das jemandem, sein Wortlaut war, wie soll ich das jemandem erzählen? Und dann merktest du, sein Körper fängt an zu, er hat angefangen zu zittern, weil das ist ja, das natürlich wird er glücklich als Kindergärtner. Und das dann das ist wieder so ein Filter, der vor die Augen fährt, aus Angst eben auch in der Gesellschaft plötzlich nicht mehr genug zu sein. Und eins der Muster, die ich an mir erkannt habe, ist, dass immer wenn es um Tiefe geht, also Tiefe, das kann auch sein, ich höre ja auch deinen Podcast, wenn da Themen kommen, ich fange dann entweder an zu schwitzen, ich habe immer Reaktionen, das habe ich übrigens noch niemandem erzählt, erzähle ich dir jetzt, ich habe jetzt im Sommer zum ersten Mal einen Tieftauchgang gemacht. Und habe unter Wasser zum ersten Mal seit Ewigkeiten, weil ich dachte, das wäre ich los, habe ich dir beim letzten Podcast erzählt, dass ich so eine Inipi-Zeremonie gemacht habe, um meine Angst vor engen Räumen loszuwerden. Und da hatte ich unter Wasser auf 32 Metern eine Panikattacke. Und dann, das ist dann so ein Moment, ich war alleine mit dem Tauchlehrer an so einem Wrack und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Ich habe angefangen zu zittern unter Wasser, dann habe ich ihn so angetippt, dann, und du darfst ja jetzt nicht hoch. Wenn du hochgehst, platzt dir die Lunge, bist du tot. Ein Teil meiner Ratio wollte runter, mir ist jetzt alles egal, dann sterbe ich halt hier. Ein Teil von mir wollte unbedingt hoch. Dann habe ich versucht, mein Jacket zu greifen, um die Luft da rein zu pumpen. Dann hat er mich aufgehalten, wir sind ja Profis darin, hat die Hand auf mein Herz gelegt, mein Herz, bum, 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 ich will nicht tiefer gehen. Jetzt kann man sagen, ja, war vielleicht eine Gasnarkose, hat was mit dem Tauchen zu tun. Ich habe aber für mich die Verbindung geschlossen, es ging schon wieder um Tiefe. Immer wenn ich etwas in der Tiefe machen will, reagiert etwas in mir. Und ich werde dieses System auf Dauer, weil ich weiter in so Situationen gehen werde, einfach austricksen und brechen. Ich habe in dem Moment gesagt, okay, ich gehe nicht wieder auf 32, aber ich mache nochmal 28. Ich lasse das nicht zu, dass mich das aufhält. Und dort in dem Kloster ist dann genau das passiert, was ich mir so gewünscht habe. Nie, übrigens auch nicht währenddessen. Da gab es Situationen, die fand ich dermaßen ätzend. Also, die schlafen auf so gefliesten, na, eine Pritsche wäre noch zu viel gesagt, auf etwas gefliesten in Kutis. Diese Kutis sind ungefähr halb so groß wie dieser Raum. Da drin gibt es eine kalte Dusche. Und der Tagesbeginn ist um 2.30 Uhr. 2.30 Uhr gibt es so eine Glocke und dann gehst du in so einen Raum, da wird meditiert und gechantet. Weißt du, was das ist? Hatte ich in meinem Leben keine Ahnung von. Da singen die 3 Stunden am Stück den gleichen Mantra. Mein Gehirn die ersten Tage lauer. Ich habe gedacht, ich werde irre. Ich muss hier raus. Dann habe ich gedacht, okay, wie geht jetzt der Tag weiter? Dann ist es vorbei. Dann kommt Giving Arms to the Monks. Das heißt dann, das ist ja nicht wirkliches Betteln, das muss ich jetzt auch erstmal verstehen, sondern die Thais schätzen die spirituelle Arbeit so sehr, dass sie ihnen Essen und Dinge geben. Und kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich dieses Verständnis vorher nicht hatte. Ich habe auch das bewertet am Anfang. Ich habe gesagt, ein nettes Leben, ne? Kriegst du Essen hier, kriegst eine Dusche. Aber die Thailänder sind in ihrer Entwicklung, was das angeht, so weit, dass sie ihnen etwas geben dafür, dass sie für das gesamte Land und noch größer meditieren, um ein Energiefeld aufzubauen. Und das ist morgens um 9. Es wird also einmal gegessen. Und es war dann meine Aufgabe für einen der Mönche, diese Schüssel zu tragen, zu waschen, zu polieren. Und wenn die alle gegessen haben, dann dürfen die Novizen essen und die Nonnen. Und dann, wenn dann irgendwas übrig bleibt, das kriegen dann die Leute, die in Anführungsstrichen zum Lernen im Kloster sind. Und das hat auch was mit mir gemacht. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas Gespendetes gegessen. Und die ersten 2 Tage ist halt so, naja, wenn ich wollte, könnte ich ja jetzt hier irgendwie weg und mir was kaufen. Drumherum ist aber nichts zum Kaufen. Und dann hat meine Ratio irgendwann was ganz Spannendes gemacht. Ich habe dann für mich erkannt, was das für eine Ehre ist, für erstmal mit denen sein zu dürfen, mit denen leben zu dürfen und dieses Klosterleben mitzumachen. Ja, und dann kriegst du eine Aufgabe. Ich habe dann Stunden, manchmal 3, manchmal 4, mit einem Reisigbesen den Boden gekehrt. Ein Staubkörnchen von links nach rechts, alle anderen auch. Dann, ich hatte dann am Anfang hatte ich meine Uhr noch rum. Ich sagte, kann man jetzt wieder kehren, die denn jetzt den Boden hier? Da wirst du ja komplett irre. Und ich rede von Stunden, nicht eine halbe, nicht 2, 4, 5 Stunden mit dem Reisigbesen. Aber nicht eine ganze Straße, du kriegst nur so einen Abschnitt. Mein Gehirn, ich bin die ersten 2 Tage, ich bin irre geworden. Das wurde so laut wie ein wilder Stier, der durch meinen Kopf rennt. Und dann ist was Magisches passiert, dann wird es leise. Dann wird es irgendwann leise und dann kam diese Klarheit und diese Ruhe. Und deshalb verstehe ich auch jeden, der sagt, da gehe ich nicht rein. Also A, nicht ins Kloster. Ich will mit dem ganzen Spirituellen nichts zu tun haben, weil es ist ja anstrengend. Das ist ja unfassbar anstrengend. Ja. Ja. Und das schönste Erlebnis, was ich da dann hatte, war der Leader of the Monks, Also ich versuche das immer so, Abtei heißt das alles anders mit schönen Begriffen. Da ist angeblich, das sagen die anderen Mönche, über ihn in der letzten Inkarnation, bevor er ins Nirvana geht. Das würde er von sich nicht sagen, aber dieser Mann macht seit 40 Jahren nichts anderes, als zu meditieren und jeden Tag Menschen zu begrüßen, die dorthin kommen und mit dem Leiden zu ihm gehen. Und in der Präsenz dieses Mannes, dieses Mönches, habe ich zum ersten Mal, ich habe es dir im Vorgespräch erzählt, was so unglaublich schwer in Worte zu fassen ist, wenn es so eine Eskalation von Liebe gäbe, also Liebe, dann kommt noch irgendwas, das nächste Gefühl, was mir kommt als Wort oder das nächste Wort wäre Gnade. Der hat eine Gnade für Menschen, für Tiere, für alles. Und der lacht halt immer über alles. Der hat sich über mich totgelacht. Der hat die ganze Zeit immer, dann hat er immer so ein Symbol gesagt und er kann wohl auch Gedanken lesen oder Schwingung fühlen. Und dann hat er zu mir gesagt, it's your job to do this. Make people happy. That's your job. And you are a teacher, right? Hab ich ihn angeguckt, ich so, I don't know, yeah, I speak. Also yes, you speak to many people. You have to make them happy. Also diese Bewegung immer gemacht. Und das war wie so eine Aufgabe, die er mir erteilt hat. Und ich saß da wie ein kleiner Junge vorm Weihnachtsbaum. Und am dritten Tag habe ich dann eine Aufgabe bekommen. Dann winkt mich einer der Mönche heran und sagt, okay, ab jetzt hast du neben dem Putzen noch eine Aufgabe. Du wäschst jetzt seine Füße. Jeden Tag. Wenn er zurückkommt von den Züchten Wasserbüffel, vom Aussterben bedrohte, da guckt er, dass alles in Ordnung ist. Und morgens. Und dann massierst du die. Bis er das nicht mehr möchte. Kniend vor ihm. Und das war eine krasse Erfahrung. Weil ich, ein Teil von mir hat gedacht, mal gucken, ob sich jetzt mein Ego irgendwann meldet. Und der andere Teil war froh, dass es nicht kam. Tagelang nicht. Sondern es war mir eine Ehre von einem Menschen, den ich nicht kannte, in dessen Präsenz ich sein durfte, die Füße zu waschen und die Füße zu massieren. Und als ich dann wegfuhr, um die lange Geschichte kurz zu machen, dort hatte ich schon Momente, dieses 2.30 Uhr aufstehen ist anstrengend, das Saubermachen ist anstrengend, irgendwann hatte ich auch Hunger. Ja, einmal am Tag essen bin ich nicht gewöhnt. Die essen übrigens lustige Sachen, die essen ja alles, was die bekommen, also vegetarisch. Aber die essen dann auch manchmal eine komplette Packung Ferrero-Küsschen oder Schokolade, die essen halt alles. Und dann bin ich da weggefahren, wieder auf dieser Pritsche zurück Richtung Bangkok und fange einfach an zu weinen. 1,5 Stunden sitze ich da und vor mir dieses 16-jährige Mädchen aus Italien und wir weinen uns einfach an, weil diese Energieglocke plötzlich weg war. Und das merken wir oft erst, wenn wir irgendwo weggehen. Und wenn ich etwas mitnehme, dann ist es für mich dieses Gefühl, jemanden kennengelernt zu haben, der in Gnade etwas tut und was Energie fühlbar bedeutet für mich. Und it's my job, it's our job, ja, to spread happiness.
Wunderschön. Ja. Wahnsinn. Also erinnert mich sehr an meine Vipassana-Erfahrung, was du erzählst. So dieses Gefühl, plötzlich nichts mehr zu tun. Und so auch losgelöst zu werden von der Identität, die wir hier irgendwie haben, ne? Wo man irgendwie denkt, man ist halt irgendwie das, was man tut und so weiter und so fort. Und einfach ins Sein zu kommen und einfach nur zu sein. Und das ist so, auf der einen Seite, man am Anfang so eine Angst davor hat, aber irgendwann fühlt es sich so erfüllend an. Und also das war das, was ich damals aus dem Vipassana für mich auch mitgenommen hatte, diese Vollständigkeit in sich selbst zu finden, unabhängig davon, was man tut.
Und ich hatte diesen einen Moment, ich weiß nicht, ob ich das so teilen kann, ich hatte halt eine Uhr an, die habe ich seit Ewigkeiten, so eine Rolex-Uhr, mir war es irgendwann peinlich, die zu tragen. Aber nicht peinlich, also ich habe dann einen der Mönche gefragt, ich wollte jetzt auch nicht einfach in dieses Zimmer legen, da sind ja auch andere Leute, wenn die jetzt geklaut wird. Und dann habe ich einen der Mönche, der Englisch sprach, gefragt, soll ich ihm jetzt damit die Füße massieren? Und dann diese Antwort war halt so magisch für mich wieder, ne? Der hat einfach gesagt, nobody cares. Es interessiert niemanden. Und dann habe ich weiter gefragt, ja, ich sage, wenn es keine Bedeutung hat, hast du hier Freunde in dem Kloster? Und dann hat er mich wieder angeguckt und hat so so belächelt und mit dem Kopf geschüttelt. Und da sagt er, wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind ja alle Freunde. Aber warum soll ich mich jetzt an einen hier binden? Wenn der geht, bin ich ja traurig. Und dann hat er mir dieses Bildnis gegeben, was ich schon mal vorher gehört habe, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch früher solche Bücher gelesen, aber sie nicht verstanden. Das ist ja der Unterschied. Ist, wenn Leute zu mir sagen, Tobi, ich habe das schon mal gehört, mit den vier Tieren zum Beispiel, aber jetzt habe ich verstanden, was das bedeuten kann. Und dann hat er gesagt, pass auf, es gibt Momente in deinem Leben, da erkennst du, du bist eine Welle. Manche sind kleine Wellen, manche sind große Wellen. Manche machen so eine große Welle, dass sie einen Fels aushöhlen können an der Atlantikküste. Und es kommt der Moment, bei einigen, nicht bei allen, wo du erkennst, du bist nicht die Welle, sondern das Meer. Und damit verantwortlich für alle anderen Wellen und das Meer, inklusive Schnecken, Schlangen, Walen, alles, was da drin ist. Und dann habe ich den so angeguckt und so. Und dann hat er noch gesagt, das hat der Obermönch gesagt, das ist die Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat. Weil ich kam natürlich mit 400 Fragen. Bei 390 hat er einfach nur, der hat einfach gelacht. Der hat mich immer der ist so ein bisschen so kräftiger, wie man sich so einen Mönch vorstellt. So sitzt er da. Und hat immer gesagt, it's funny, it's karma. Er hat immer nur gesagt, it's karma. Aber ich sag, kann ich nichts mit anfangen. Und irgendwann hat er dann gesagt, am vierten Abend habe ich ihm so die Füße massiert, da kommen dann immer andere dahin. Und dann habe ich so ein bisschen hat er gesagt, jetzt habe ich eine Message für den Falang. Da hat er mich wie so ein Hund so am Kopf getätscht und mich mit Käse gefüttert. Der fütterte mich die ganze Zeit der hat dann immer irgendwas rumgepult und mich gefüttert. Oder habe ich den so angeguckt und dann sagt er, pass auf, was du lernen musst und was du anderen erzählen darfst, ist die Chance, dass du überhaupt als Mensch geboren wirst. Und das ist was ich auch mitgenommen habe. Das dann ist Selbstliebe übrigens immer da, wenn du verstehst, was er jetzt sagt. Dann muss man das nicht irgendwo herholen. Er sagt, die Chance, als Mensch geboren zu werden, ist so, als würdest du alle Meere der Welt, die du dir vorstellen kannst, in eine Wasserfläche legen. Alle Tiefen in eine Tiefe, also so breit und so tief, wie es also auf der Welt nicht gibt, nur in deinen Gedanken. Und in diesem Meer wohnt eine Schildkröte. Und diese Schildkröte taucht einmal im Jahr auf. Und auf diesem Meer, was so groß ist wie alle Meere, die du dir vorstellen kannst, schwimmt ein Schwimmring. Und wenn die Schildkröte auftaucht und beim Einatmen mit dem Kopf durch den Schwimmring geht, dann wird ein Mensch geboren. Und in dem Moment habe ich so geweint, weil ich gemerkt, also nicht nur, dass ich gemerkt habe, krass, was ein Geschenk, sondern ich habe dann an Maya gedacht und an Emil, was das für ein Wunder ist überhaupt. Und das sind die Dinge, die werde ich nicht vergessen und mitnehmen daraus. Und ich werde auch nochmal hinfahren. Als ich wegfuhr, wollte ich nicht. Und dann habe ich diese Energie gefühlt, ich muss da nochmal hinfahren. Ja.
Wunderschön. Magisch. Vielen Dank fürs Teilen. Also gerade dieser letzte Punkt, wo es darum geht, gerade diese Demut und diese Anerkennung dem Leben gegenüber, die man so schnell irgendwie verliert, weil man denkt, es ist alles so selbstverständlich. Mhm. Das Leben ist so selbstverständlich. Nein. Es ist ein Privileg, hier sein zu dürfen. Ja. Und es ist, finde ich, auch unsere Aufgabe, als Mensch dieses Leben wirklich vollkommen zu leben.
Ja.
Und es nicht wie so eine Last zu betrachten, sondern wir sind hier in unserer schöpferischen Kraft, um hier Erfahrungen zu machen, uns zu entfalten und da zu sein. Und ich finde es so schön. Also danke auch nochmal. Das ist so, so wichtig, das auch hervorzuheben. Und manchmal, finde ich, fällt es einem leichter, manchmal fällt es einem schwieriger, natürlich danach zu leben, aber ja.
Da waren natürlich auch viele Gedanken, die muss ich erstmal, oder verdauen. Was heißt, die muss ich verdauen. Ja. Da war dann ein anderer, ein deutscher Mönch, der lebt da auch seit vielen Jahren, den habe ich am Ende kennengelernt. Mit ihm habe ich übrigens ein dreistündiges Interview gemacht. Leider auf Englisch, weil einer in der Gruppe Englisch konnte. Ich habe einfach aufgenommen, was er sagt. Das sind ja wie so Kristalle, die dann immer sagen. Und dann sagt er, ist dir schon mal aufgefallen, dass abends einer der Mönche, wenn ihr da sitzt, von oben bis unten zerstochen da weggeht? Habe ich gesagt, wie meinst du das? Da ist einer, der wird von den gesamten Abend von Moskitos gestochen und andere nicht. Warum glaubst du, ist das? Habe ich gesagt, keine Ahnung, wahrscheinlich riecht der anders oder das Blut oder so. Dann sagt er, ja, vielleicht ist es seine Familie. Vielleicht hängt ja alles wirklich groß miteinander zusammen. Vielleicht ist alles mehr, mit Wellen-Mehr-Prinzip zu bleiben. Vielleicht ist es so vernetzt, dass das Universelle, was wir uns vorstellen, so unendlich lang ist, dass du gleichzeitig, das hat er dann gesagt, das war für mich ein bisschen schwer zu greifen, das prozessiere ich gerade, dass du gleichzeitig meine Mutter und mein Bruder bist. Und der Moskito auch noch. Und dann, ich saß dann da so, auf solchen Sachen kaue ich halt jetzt rum, ja, ne, und lese jetzt.
Ja, es ist spannend. Ich hatte vor ein paar Tagen da auch ein super spannendes Interview zu, wo es auch darum ging, sozusagen die fünfte Dimension, also fünfdimensional alles wahrzunehmen, wo halt Zeit aufgelöst ist, mhm, und wo dann Raum in Raum ist und wo alles parallel, mhm, stattfindet.
Wenn es dann fließt, ne?
Ja, und wo sozusagen alle Leben, die du gelebt hast, alles, was du noch leben wirst, ist, mhm, jetzt, in hier, mhm, in diesem Moment.
Ja. Er hat noch was Spannendes gesagt, auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Kompliment an die. Alleine die Tatsache, dass sich Menschen überhaupt damit beschäftigen, ist ein Zeichen dafür, dass das, wenn man daran glaubt, ganz, ganz viele Leben her ist, dass du überhaupt hier deinen Geist in die Richtung bringen kannst, überhaupt sowas zu lesen. Sei es seichte Einstiege oder die Sanskrit-Schriften von ein paar tausend Jahren, das sind dann die sich da wirklich mit beschäftigen. Aber alleine in einen solchen Ort zu gehen, alleine Vipassana zu machen oder in ein Kloster zu gehen oder einen solchen Podcast zu hören, das spricht schon dafür, dass ein Teil deiner Seele, sagt er, ich bin jetzt nur der Übersetzer von dem, was er sagt, unfassbar weit ist und nach Hause will. Dass ein Teil sich danach sehnt, dahin zu gehen. Und das dahin können wir interpretieren, das dahin kann sein, das zu sein. Also vielleicht ist auch Glück oder glücklich sein, sich erlauben, glücklich zu fühlen, vielleicht ist es auch schon ein Schritt dahin. Und das ist eine tolle Nachricht.
Super schön. Wir sind ja heute unter anderem hier zusammengekommen, um über Beziehungen auszusprechen. Mhm. Und in deinem neuen Buch Unbox Your Relationship geht, mhm, es auch um Beziehungen. Mhm. Oder es geht um Beziehungen.
Ja.
Hol mich mal rein in dieses Buch und auch über das, was du vielleicht mit dem Buch sagen möchtest, was, mhm, vielleicht so die Kernmessage ist von dem Buch. Und du sagst ja auch oft auf der Bühne, dass sozusagen Erfolg fängt zu Hause, mhm, an, ne? In, mhm, unseren Beziehungen. Und ich merke das auch immer wieder. Ich würde mich jetzt beruflich gesehen als erfolgreich beschreiben, für das,
sehr,
was ich mir immer gewünscht habe. Dass ich mir denke, ich mache das, was ich liebe. Mhm. Ich habe ein fantastisches Team. Aber wenn es Paul und mir nicht gut geht, oder, mhm, wenn irgendwas mit meinem Sohn, dann ist alles andere, mhm, es ist egal.
Sofort, ne?
Und das finde ich so spannend, dass am Ende geht es darum, wer wir sind in unseren, mhm, Beziehungen. Und halt die alte Frage, wie sehr habe ich geliebt? Wie sehr war ich wirklich hier? Auch in der Präsenz von jemandem. Und deswegen finde ich das Thema so spannend.
Ich glaube, es hat erstmal eine Menge mit dem Kloster von gerade zu tun, obwohl ich das Buch vorher geschrieben habe. Ich mache jetzt seit 20 Jahren nichts anderes, als mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und habe vor allem Zehntausende von Menschen kennengelernt und nach einem Muster gesucht, was ich bei dem Tauchen und dem Tauchgang bei mir erkannt habe. Was sind denn Muster, die Menschen glücklich und erfolgreich machen? Und dann habe ich gegoogelt und gelesen, habe in meinen alten Psychologiebüchern gelesen. Und es gibt eine Grundformel, und das sind Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn die stabil sind und stabil laufen, kannst du eine Zeit lang auch alleine sein in einem Prozess. Wenn du dich gehalten fühlst von einer Gruppe um dich herum, zu Hause, wenn ich sage Erfolg beginnt zu Hause, ist übrigens nicht als Haus gemeint, Mann, Frau, Frau, Mann, Kind, sondern es kann ganz viele Dimensionen haben, wie wir die auch immer interpretieren wollen. Und wenn das die Grundlage ist, glaube ich, dass es ein paar Dinge gibt, die Menschen, die das gut machen, anscheinend richtig machen. Die lange zusammen sind, die ihre Beziehungen pflegen, die darüber nachdenken, wie kann ich eine Beziehung führen, wo ich wie eine Art Mutterkuchen bin, Nährstoffe gebe in die Beziehung immer wieder von Menschen, die in meiner Umgebung sind. Und das Ganze funktioniert nur, und das sind die ersten Kapitel des Buches, wenn du damit beginnst, und einige Männer werden jetzt denken, auch nee, nicht schon wieder dieses Thema, wenn du damit beginnst, dein inneres Kind zumindest mal dem Kopf in den Arm zu nehmen, zumindest mal damit, zumindest mal zu sagen, dass es das überhaupt gibt, also das anzuerkennen und die innere Stimme darauf zurückzuführen, dass es dir irgendetwas sagen möchte. Und die ersten Kapitel, da geht es wirklich darum zu schauen, okay, warum ist es heute für viele Leute so schwierig, das erstmal anzunehmen, dem Druck unserer Gesellschaft, und wie zeigt sich diese innere Stimme eigentlich die ganze Zeit? Weil wenn du auf Beziehungen guckst, früher war alles einfacher, viel einfacher. Meine Mutter ist auch im Dorf groß geworden. Da konntest du als Laura, wenn du in diesem Dorf geboren wärst, hättest du drei Möglichkeiten gehabt. Sohn vom, in deinem Fall Metzger wahrscheinlich nicht, blödes Beispiel, Bäcker, Schneider, oder du hättest das Dorf verlassen können. Was wiederum für viele ein Sicherheitsproblem gewesen. Es war alles irgendwie geregelt. Heute ist gar nichts mehr geregelt. Heute habe ich die unendliche Auswahl immer in allem. Und dann kommt irgendwann durch Instagram und durch das, was wir sehen, die Vorstellung des perfekten Partners. Und deshalb gibt es so viele, die über diese Ausprobierphase gar nicht hinwegkommen. Sie probieren immer wieder aus wie in so einem Warenkatalog. Und heute ist es halt ein Swipe auf einem iPhone. Und bei Unlock Your Relationship geht es ganz viel darum, dass wenn du jemanden gefunden hast, wo es sich gut anfühlt, wo Liebe da ist. Und ich glaube, dass es übrigens öfter passiert, als wir denken. Viele reden sich dann natürlich schnell wieder aus, ja, aber diese ganzen Themen, die Zahnpastatube. Aber ich glaube, dass es Dinge gibt, die helfen können, sowas über Jahre wirklich zu festigen. Und das siehst du ja bei Menschen, wenn du die siehst, wo es eben fließt. Und da habe ich all die Tricks reingeschrieben, die ich gesehen habe bei Freunden von uns, die lange zusammen sind. Und Rita und ich haben auch so ein paar Rituale. Und die sind alle in dem Buch drin.
Erzähl mal.
Also wir haben zum Beispiel, du hast ja Rita und mich auch kennengelernt, wir kämmeln uns ja auch viel. Ne? Wir machen viel Blödsinn, wir tanzen viel. Aber wir haben zum Beispiel Alles ist möglich Dienstage. Und wenn mein Alles ist möglich Dienstag ist, dann darf ich alles entscheiden. Und wenn Ritas Alles ist möglich Dienstag ist, dann darf sie alles entscheiden. Da gibt es lettische Folkloremusik, da gibt es lettisches Essen. Bei mir gibt es dann Schlager, ich liebe ja Schlager, ist da auch keiner vorbei, ne? Morgens um 8 Uhr Schlager, ich entschuldige mich. Dass wir den vierten Flug von oben nehmen, einmal im Jahr, wir fahren zum Flughafen, das heißt, wir gehen dann hin und erleben weiter Abenteuer. Im Endeffekt ist die Quintessenz des Buches, dass du in dieser Neukundenakquise bleibst. Immer, wie bei einem Telefonvertrag. Und nicht in die Bestandskundenbetreuung übergehst, nicht mehr erreichbar bist, keine Post-its mehr schreibst. Und dafür gibt es ganz viele wissenschaftliche Grundlagen. Was passiert, wenn du die Liebessprache deines Partners sprichst? Und das ist 50% des Buches dann, ungefähr in der Mitte geht es dann über in die vier Menschentypen. Eule, Delfin, Wal, Hai. Da werden jetzt einige sagen, ja, aber das kenne ich schon, habe ich schon verstanden. Ich glaube, dass das Verstehen eine Sache ist, dass das Leben eine andere Sache ist. Wenn ich wirklich weiß, wer mein Partner ist und meinen Partner so sehr liebe, dass ich ihm das gebe, was er will, mit 100% Mutterkuchen sein, dann macht dieses Tiermodell nochmal ganz, ganz anders Sinn.
Da würde ich gerne einmal darauf eingehen. Also angenommen, jemand hat eine Beziehung und der eine in der Beziehung ist ein Hai und der andere in der Beziehung ist ein Wal. Interessante Kombi wahrscheinlich.
Schwierige Kombi.
Und angenommen, der Wal, oder also, die sind ja jetzt einfach, oder ich frage nochmal anders. Also, wir haben einfach zwei unterschiedliche Typen in einer Beziehung. Es ist ja immer so, wir sind ja alle irgendwie unterschiedlich. Und wie bekommt man es jetzt hin, dass sozusagen der Hai möchte es jetzt dem Wal 100% das geben, was der Wal will? Aber was, wenn der Hai dann jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, dass er dann zu kurz kommt? Was der Hai ja wahrscheinlich haben wird, weil er ist ein Hai.
Genau. Und genau darum geht es ja auch in diesem Buch, dass wenn ich jemanden liebe, ist das Priorität 1. Ohne das funktioniert es nicht. Aber jetzt nehmen wir mal das radikalste Beispiel, was es gibt. Hai verliebt sich in Wal, Wal verliebt sich in Hai. Die sprechen unterschiedlich. Die sitzen beim Abendessen, sie oder er hat gekocht, Gender rauszunehmen, nehmen wir mal, die Haifrau hat für den Walmann gekocht und, Entschuldigung, der Walmann hat für den für die Haifrau gekocht und ihre Art zu kommunizieren, dass es lecker ist, wäre zu sagen, Ja, letzte Woche war mehr Salz dran. Und er steht jetzt seit 20 Stunden am Thermomix und hat ihr Lieblingsessen gekocht. Also sie meint es nicht mal böse. Und jetzt kommen wir genau zu deiner Frage. Wenn er jetzt wirklich weiß, aus Liebe, mein Mann ist ein Wal oder meine Frau, dann fängt er an, das Sprachmuster des anderen zu adaptieren und die Sprache desjenigen zu sprechen. Egolos. Dann würde er wahrscheinlich sagen, danke dafür, dass es dich gibt und dass du dich hier so toll gekümmert hast. Das eine ist, ob der das sieht oder nicht, weil sein Blick auf die Welt, bei Haien, die riechen Geschäfte, die riechen auf hunderte Kilometer Blut im Wasser und jagen. Das ist nicht seine Art, so zu reden. Aber wenn er liebt und wenn beide möchten, dass das lange hält, dann ist es wichtig, diese Sprache zu sprechen. Übrigens auch für den Wal. Den Hai macht es ja kirre, wenn der Wal die ganze Zeit sagt, was möchtest du? Ich würde gerne ins Kino, aber such du aus. Der wird ja irre. Das heißt, der Wal darf auch mal sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, wir machen heute Abend das. Ist der Hai ja mega happy. Ne? Und es geht in dem Buch eher darum, die gibt's ja, aber wenn du dich auf die einstellst, das macht dein Leben leichter. Und wie immer ist das Schwierigste, was draußen gelassen wird vor der Tür, ist das Ego.
Da würde ich gerne drauf eingehen. Weil ich glaube, für alle, die jetzt gerade zuhören und inklusive mir selbst, ich laufe ja auch immer wieder gegen diese Ego-Tür, ja?
Ich auch.
Für alle. Also, und wo man dann 10 Minuten später, denke ich mir dann auch, Mensch, Laura, das hättest du jetzt eigentlich besser gekonnt oder besser gewusst, aber in dem Moment hat da dieses innere Rumpelstilzchen kurz mal die Schaltknöpfe übernommen und absolut Quatsch gemacht. Gut ist ja dann, umso schneller, dass man es erkennt und man wieder alles gerade rücken kann, aber hast du noch Tools, mit denen du vielleicht arbeitest, auch in deiner Beziehung, vielleicht mit Rita oder generell, wie können wir unser Ego besser umschiffen oder vielleicht das auch anerkennen, aber liebevoll diese andere Sprache zum Beispiel auch lernen und auch wirklich sprechen?
Einige der Dinge, die wirklich funktionieren, sind sehr unromantisch. Das ist zum Beispiel, dass du mit deinem Partner einen Ehrenkodex aufstellst. Wir haben zum Beispiel eine Regel aufgestellt, Rita und ich. Ganz zu Beginn ist übrigens leichter, als wenn du 20 Jahre zusammen bist. Es ist immer am Anfang leichter. Und diese Regel lautet, und sie ist ziemlich einfach und profan, keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer. Wenn wir zusammen im Schlafzimmer sind, es sei denn, wir gucken zusammen einen Film, den wir uns gemeinsam aussuchen, was einmal alle 3 Jahre vorkommt mit Kindern, kannst du dir vorstellen, bei uns im Schlafzimmer sieht es aus wie auf dem Abenteuerspielplatz. Ja. Sonst sind die nicht da. Eine weitere Regel ist, dass wir, wenn wir streiten, niemals mit dem Streit schlafen gehen. Und auch nicht im Jetlag in Australien. Wir haben uns einmal richtig in die Haare bekommen, weil ich sauer war auf Emil und da waren wir in Australien gejetlaggt, todmüde. Und wir sind dann so lang, manchmal reicht nur angucken, bis du merkst, dass Rumpelstilzchen die Kontrolle nicht mehr hat. Weil irgendwann bricht diese Mauer wieder und dann siehst du in deinem Partner, auch wenn du böse bist, irgendwas, was du so liebst und dann fällst du, und jetzt kommen wieder die Persönlichkeitstypen, dann fällst du, wenn du das Glück hast, einen Partner gefunden zu haben, wo eins dieser Diagramme gleich ist, da können wir auch den Test machen. Bei Rita und mir ist es der Delfin. Wir müssen dann meistens irgendwann lachen. Der Prozess ist übrigens hochgradig anstrengend, da hinzukommen von ich bin jetzt wütend, lass mich in Ruhe. Einer von uns beiden kommt dann immer an, setzt sich dann auf die Badewannenrand, vor die Dusche, dann wird man erst ignoriert. Ne? Und dann kommt dieser Moment, wo wir uns an unseren Pakt erinnern. Und der Pakt ist nicht, damit schlafen zu gehen. Und das ist eins der Dinge, die bei uns super funktionieren. Weil dann habe ich es nicht mit ins Bett genommen. Weil stell mal vor, du nimmst sowas mehrere Nächte mit ins Bett, dann wird dieses Ding immer größer. Und dann geht es auf feinstoffliche Ebene über. Und dann fängst du irgendwann an, dir im Kopf Dinge auszureden, die vielleicht noch da sind. Und das ist so gefährlich. Und diese Baseline dafür zu finden und dann auf die Sprache des anderen zurückzukommen, das ist Magie.
Ja, super schön. Absolut. Ich konnte mich da gerade sehr auch drin wiederfinden. Bei Paul und mir ist es ganz ähnlich.
Ja.
Glaube ich, diesen Mut auch zu haben, die Maske dann auch immer wieder fallen zu lassen und nicht in diesem, ich will jetzt aber recht haben und komme, was wolle, sondern an einem bestimmten Punkt lieber glücklich zu sein zusammen, als Recht zu haben alleine.
Weil wir sind in Australien. Oder auch da, wo wir dann gerade sind. ich glaube, ein anderer Punkt, der sehr, sehr gut funktioniert, ist auch total banal. Die menschliche Psyche oder das menschliche Verhalten ist gar nicht so kompliziert. Wenn du möchtest, dass dein Partner dich liebt, nutzt du die Instrumente, die er oder sie dir zeigt, was für ihn oder sie Liebe bedeutet. Punkt. Wenn ich sehe, dass Rita bestimmte Dinge tut, um mir ihre Liebe zu zeigen, dann wird das ihre Form des Ausdrucks von Liebe sein. Und wenn ich das verstanden habe, dann zahle ich doch auf dasselbe Beziehungskonto ein. Und das macht unglaublich viel Sinn. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn Rita mir meine Tasse morgens unter die Kaffeemaschine stellt, dann weiß ich, sie hat an mich gedacht. Das für andere ist es vollkommen egal. Wenn ich Rita was mitbringe, das kann eine Blume sein, das kann Schokolade sein, das müssen nicht die großen Dinge sein. Das ist für sie das Zeichen, ich habe während der Fahrt an sie gedacht. Es sind also nie diese großen Dinge. Liebe ist kein Event. Ich glaube, das ist auch eine Baseline des Buches. Liebe ist kein Event. Persönlichkeitsentwicklung ist kein Event. Spiritualität ist kein Event. Das sind alles Puzzlestückchen, die sich irgendwann zu einem individuellen Bild von Liebe abzeichnen. Und wenn du dann mit zwei Menschen auf dieses Bild schaust und dann die Hand nimmst und sagst, das ist unseres, das ist deine Liebe. Und wenn wir dann an karmische Dinge glauben, gemeinsam Samen zu säen, gehen wir wieder ins Kloster zurück, weil das auch im Buch, gemeinsam Dinge zu tun und sich dann wieder zu treffen bei Dingen, die man nicht gemeinsam macht, das sind die Beziehungen, wo du merkst, die sind halt im Fluss. Dass nicht einer gibt und einer nimmt, sondern es ist die ganze Zeit im Fluss. Und du kennst mich, ich denke immer in Bildern. Ein Pilot, der von Berlin nach New York fliegt, der macht den ganzen Flug nichts anderes, als den Kurs zu korrigieren. Nichts anderes. Und wenn du merkst, deine Beziehung ist auf einem falschen Kurs, das Einzige, was du machen musst, ist nicht dieses Riesending, wir fliegen jetzt in Urlaub, wir gehen jetzt zum besten Italiener der Stadt. Das ist wieder ein Event. Das funktioniert nicht. Sondern den Kurs einstellen, ein Grad. Und das ist der Unterschied am Ende. Nicht diese Riesendinger. Funktioniert nicht.
Es ist so spannend, was du sagst, weil ich glaube, darin liegt gerade so ein Schlüssel, den wir ganz oft übersehen. In, ich sag mal, der Heilung von Beziehungen oder in dem Ganzbleiben von Beziehungen ist Aufmerksamkeit.
Ja.
Also wirklich dieses, zum einen die Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber, wer ist eigentlich wirklich mein Partner? Mhm. Weil ich glaube, was die meisten Menschen machen in Beziehung, ist, sie denken die ganze Zeit nur an sich. Hm. Was will ich eigentlich? Was bekomme ich gerade? Was will ich eigentlich haben? Warum werde ich nicht gesehen? Warum werde ich nicht geliebt? Warum hat er mir oder sie mir nicht gesagt, dass meine Suppe gut schmeckt? Oder whatever? Und ich glaube, dass der Schlüssel darin liegt, wirklich diesen Switch zu machen und nicht die ganze Zeit mi, 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 sondern wi.
Also, und das dann weitergefasst wird dann spannend. Wir reden jetzt ja nur vom Partner. Was ist mit deinem Chef, wo du angestellt bist? Was ist mit deinen Freunden? Was ist mit dem Netzwerk? Das ist auch ganz viel in Unbox Your Relationship drin. In deinem Netzwerk von Beziehungen, was du gebaut hast. Und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Meine Meinung kann revidiert werden, können Kommentare geschrieben werden, entweder ja oder nein. Ich bin bei wenigen Dingen so gesettelt wie bei dieser Aussage. Ich glaube, dass 90% des Erfolges von Menschen, wie auch immer wir den definieren, ob das Reichweite ist, ob das Glück ist, ob das finanzieller Freiheit ist, was auch immer, ist immer Beziehungen zu anderen Menschen, die einem irgendwann die Türe aufmachen. Und Leute, die das nicht haben, die ihr Ego so rausstellen, dass für niemanden Platz ist, deren Licht so hell scheint, dass andere die ganze Zeit so machen, das sind nie die, die auf Dauer erfolgreich sind. Und ich habe da für mich auch einen riesigen Switch gemacht. Ich war früher sehr disruptiv in meinen Aussagen. Das ist gut, das ist schlecht. Ich war auf Partys, gerade so mit 19, 20, derjenige, der gesagt hat, Persönlichkeitsentwicklung, wir müssen alle zu Tony Robbins. Das ist jetzt wie, als würde ein Veganer auf eine Party kommen, da wir essen einige Fleisch und der wertet das. Das ist ja, diese Wertung ist ja das Harte. Schmeißt den Grill um und sagt, gibt Zucchini. Das funktioniert aber nicht bei dem, der nicht sieht. Und seitdem ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftige, macht es viel mehr Sinn, gar nichts zu sagen und den Baum oder den Strauch, was auch immer du bist, erstmal wachsen zu lassen, dass andere sagen, darf ich mal probieren? Darf ich mal eine Frucht probieren? Und wenn die schmeckt...
Darf ich mich mal unter den Schatten legen von deinem Baum?
Und wenn das schmeckt und wenn sich das gut anfühlt, dann gehen Menschen mit. Man muss nicht umfallen wie ein Baum. Und das meine ich mit Beziehungen. Sich selbst zurücknehmen. Wie kann ich überhaupt andere anstecken mit etwas? Und das geht halt ganz oft mit diesen Symbolen. Und nach der Lektüre dieses Buches, was natürlich oft auch den Spiegel ein bisschen vorhält, wird sehr viel gelacht werden. Und ich hoffe, das ist nur eine Hoffnung, dass viele dann auf das, was sie schon haben, gucken, anstatt alles immer wieder neu zu machen.
Eine Frage noch. Würdest du sagen, dass bei uns in der Gesellschaft vielleicht gerade noch die Herausforderung ist, dass wir so darauf getrimmt werden, die ganze Zeit unseren Beruf oder unsere finanzielle Situation in den Vordergrund zu stellen und dadurch unsere Beziehungen die ganze Zeit so in den Hintergrund rücken?
Ich glaube, es ist noch ein Schritt weiter. Ich glaube, dass gerade währenddessen wir sprechen, während das hier aufgenommen wird, 2019, der gefühlte Druck auf Menschen immer weiter zunimmt, weil, jetzt kommen wir wieder auf das Dorf zurück mit dem Metzger und dem Bäcker, weil die Sicherheit einer schützenden Gemeinschaft, die Sicherheit, geborgen zu sein in einer Gruppe, fällt immer mehr weg, wenn ich mir das nicht bewusst baue. Und Leute, die das nur bei Instagram haben oder bei Facebook oder bei TikTok oder bei YouTube, die haben das vermeintlich und fallen dann in diesen Suchtfaktor, da immer wieder reingehen zu müssen, Likes zu zählen, Herzchen zu zählen. Wie, es gibt bei Netflix so eine Sendung, wo Leute komplett virtuell leben und das ist so gruselig. Und da das so ist, glaube ich persönlich, dass all diese Systeme irgendwann einen Zenit haben und das auf Dauer, und das sehe ich sehr positiv, mehr Menschen in das Kollektiv zurückkommen werden. Erstmal isoliert, eine Art, was du hier machst, eine Oase zu bauen für Menschen, die schön ist. Und ich glaube, dass sowas dann weiterziehen wird, weil niemand kann diesen Moment hier ersetzen. Wir können natürlich das per Zoom machen, aber so ist ja schöner. Fühlen auch alle, Zoom ist natürlich praktischer. Und wenn ich diese Entscheidungen zwischendurch treffe, in Freundschaften zu investieren, die Pflanze zu wässern, dann brauche ich mir dieses Sicherheitsgefühl, was früher durch das Dorf kam, da brauche ich dann keine Angst mehr zu haben. Ich kann anrufen und sagen, Laura, ich habe eine Herausforderung. Kannst du mir da mal helfen? Und umgekehrt genauso. Das funktioniert aber nicht mehr virtuell. Und ich glaube, dass der Druck gerade auf junge Menschen unfassbar zunimmt gerade. Und das ist, was mir wirklich Sorge bereitet. Ja. Und ich sehe auch viele, und das kannst du vielleicht bestätigen, die dann zu dir kommen oder auf meine großen Seminare, die dieses eigentlich, so ein blödes Wort, eigentlich nur einen Wunsch haben, das gesehen zu werden, geliebt zu werden und dass ihnen irgendjemand sagt, ich sehe dich und zwar so, wie du bist, weil sie anders vielleicht sind als Mama, Papa oder die beste Freundin. Und wenn da noch ein bisschen von, du bist nicht nur gesehen, sondern geliebt und musst nichts dafür tun, geh mal wieder zurück ins Kloster, du musst gar nichts machen, einfach nur sein. Wenn Menschen das fühlen, und da glaube ich, wenn du das hier hörst jetzt gerade, ist es die Verantwortung von uns, diese Oasen zu bauen. Ja.
Working on it.
Ja, ja, I know you are working on it.
Ja. Wunderschön. Und ich glaube, da und da auch nochmal den Kreis zu schließen, ich glaube, der wichtigste Schritt ist hier, selbst auch der Raum dafür zu sein, anderen diese Erfahrung zu ermöglichen. Ja. Also wenn man sich selber wünscht, gesehen zu werden, geliebt zu werden, das in die Welt zu bringen. Ja. Also das mit anderen zu machen, was man sich selbst am meisten wünscht.
Ja. Und gleichzeitig, vielleicht das noch, weiß ich, dass irgendwann Rumpelstilzchen, wie du es nennst, übernimmt, dass wir eine Amygdala haben, die Stresshormone ausstößt. Und was ich weiß, ist, dass auch Menschen in meinem direkten Umfeld sich schalten lassen, jetzt gerade währenddessen wir sprechen, weil sie diese Parameter vorher nicht für sich erkannt haben, dann ist es halt irgendwann zu spät. Und ich weiß auch, was bei einigen Menschen, die hier zuhören, jetzt gerade passiert. Die werden denken, nicht alle, einige werden denken, Laura und Tobi, echt schön, wie ihr gerade redet. Ich gehe aber gerade durch die Hölle. Und hier ist echt dunkel gerade. Und ich, toll, dass es die Tiere gibt und toll, dass es früher ein Kollektiv gab, aber ich habe das nicht. Und für die habe ich auch noch einen Satz. Bau da in der Hölle kein Hotel rein. Stell dich nicht an die Bar, bestell da keinen Drink, guck nicht in alle Türen rein und glaub, du musst jetzt da alles aufräumen und sauber machen, weil dann wird es immer und immer und immer dunkler. Sondern wenn wir erkennen, dass wir mit einem Muster geboren wurden, und das ist das Muster von einem EKG. Das Erste, was irgendwann in dem Fötus sichtbar wird, ist dieser Herzschlag. Währenddessen Mann und Frau zusammenkommen, zwei Herzschläge werden zu einem, die Befruchtung findet schon. Irgendwann fängt dieses kleine Herz an zu schlagen. Es hat immer den gleichen Rhythmus. Und ich glaube mittlerweile an ganz viele kollektive Zusammenhänge. Und dieser Rhythmus sieht so aus, rauf, runter, bis zum letzten Atemzug. Können wir nicht ändern. Das heißt, im Umkehrschluss, wir wollen doch gar keine normale Beziehung. Wir wollen doch gar nicht die Lodelkurve haben. Sondern es soll ja was passieren zu Hause. Und nur da, wo Schatten ist, ist auch wieder Licht. Und wenn ich das weiß, dass dieser Rhythmus da ist, möchte ich gerne noch einen Endgedanken dazu nehmen. Ich glaube, und das habe ich erlebt im Rettungswagen, wir machen dann alle diesen letzten Atemzug. Das ist, wenn Leute einen Schlaganfall hatten oder einen Herzinfarkt. Wenn Les Brown sagt immer, wenn Leute wüssten, wann dieser Moment kommt, würden sie mehr all in gehen. Aber die machen alle einmal. Das ist ganz gruselig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es ist im Rettungswagen natürlich oft, das passiert ja da. Und ich glaube mittlerweile, und auch das habe ich mitgenommen für mich aus dieser Zeit im Tiefe finden, dann kommt halt eine Frage. Und ich weiß nicht, wer die stellt. Wenn es Michelangelo ist, der uns Gott gemalt hat mit einem weißen Bart, hat er vielleicht einen weißen Bart. Vielleicht ist es in Berlin eine Werbetafel. Aber ich glaube, da steht ein Satz drauf. Und das ist so mein neuer Leitsatz. Früher war es, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Und jetzt ist es, und wie war es im Himmel? That's it. Das ist es, was wir haben. Ein Moment nach dem anderen. Und wenn ich das realisiert habe, dann muss ich mich um meine Beziehungen kümmern, weil das ist am Ende alles, was ich habe. Und am Ende sind das, wenn du Glück hast, die dann um das Bett rumstehen. Und das wollen wir alle nicht hören, diese Vergänglichkeit.
Ach, Tobi. Ich kann es nur unterschreiben, absolut. Und ich habe zum Abschluss noch die Frage, die ich dir jetzt schon zweimal gestellt habe. Heute bekommst du sie das dritte Mal und du stellst dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens tatsächlich. Mhm. Du nimmst deinen letzten Atemzug oder nicht. Beziehungsweise ich wollte da noch ganz kurz eine Sache ergänzen, und zwar, ich hatte gerade diesen Gedanken, als du gesagt hast, was passiert, wenn jemand stirbt, dieses Einatmen. Mhm. Also, dass dann irgendwie, ich dachte, okay, irgendwo atmet dann dieser Mensch wieder aus. Hm. Also es geht danach weiter.
In die Unendlichkeit, ja, wahrscheinlich.
Ja, ja. Das finde ich aber auch so einen schönen Gedanken. So ist es halt, ne? Und die letzte Frage, du stellst dir vor, es ist der letzte Tag deines Lebens, aber alles ist gelöscht. Deine Website ist weg.
Was?
YouTube, ja, ich weiß. Gab einen blöden technischen Fehler.
Instagram ist auch weg.
Ja, Instagram ist leider auch weg.
Gibt es am Ende meines Lebens wahrscheinlich gar nicht.
Und ich würde zu dir kommen und würde zu dir sagen, Tobi, es tut mir super leid, es wird alles gelöscht, alles weg. Aber hier ist ein Blatt Papier und ein Stiftzettel. Mhm. Ja, ein Stiftzettel.
Nein. Hier ist ein Stiftzettel.
Hier ist ein Blatt Papier und ein Stiftzettel. Mhm. Und ein Stift. Mhm. Und du kannst auf diesen Zettel drei Weisheiten schreiben. Drei Dinge, von denen du wollen würdest, dass sie die Menschen leben, umsetzen. Was würdest du darauf schreiben?
Erstmal meinen neuen Leitspruch, den ich dir gerade gesagt habe. Das hier ist der Himmel. Ich würde draufschreiben, alles ist Liebe. Und ich würde Verantwortung draufschreiben, weil ich die Verantwortung viele Jahre weggedrückt habe für mich. Ich habe die ersten Jahre auch im Business viel gemacht, um damit gesehen zu werden. Schon von Anfang an in einer Form, dass ich was zurückgegeben habe, aber die Verantwortung wirklich für etwas zu übernehmen, das ist eine ganz andere Nummer. Das kann sehr, sehr, sehr groß sein und uns unglaublich antreiben. Und das wären die drei Dinge, die ich aufschreiben möchte, weil irgendwann, das habe ich auch im Kloster gelernt, deshalb da bin ich gerade noch sehr in diesem Vibe, obwohl es jetzt schon wieder eine Zeit her ist, Das Schlimmste im Buddhismus, und ich bin kein Buddhist, aber ich finde das spannend, was die sagen, ist, dass du siehst, aber nichts tust. Das ist das Schlimmste. Und ich erlebe das gerade in vielen Bereichen meines Lebens, wo ich gezwungen werde, genauer hinzugucken. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Und bei einigen Sachen haben wir auf Hawaii schon mal drüber gesprochen, dass das darf ich hier hinfliegen an so einem Tag. Das kannst du dich erinnern, wir haben im Auto drüber. Dürfen wir gerade mit einem SUV mit Motor fahren? Wo ich dann immer wieder abwägen muss für mich, was ist jetzt wichtiger? Die Menschen, die wir erreichen mit der Message oder den CO2-Ausstoß für diesen Flug, kann ich da Zertifikate kaufen, CO2-Zertifikate? Oder kann ich dann etwas tun mit den Einnahmen von so einem Buch zum Beispiel? Also ich glaube ganz stark an Ausgleich auch, dass wenn ich etwas mache, dann kann ich meinen Fußstapfen auch rausnehmen und zumindest gucken, dass danach wieder was da wachsen kann. So ein Bild in meinem Kopf. Und diese Verantwortung mehr und mehr zu übernehmen, anstatt hier und da mal was zu machen, weil es gut aussieht, das finde ich wichtig.
Ja, super schön. Absolut. Unbox Your Relationship, sag mal schnell, wann erscheint's, wann ist es da?
Im Oktober, also Lieferdatum ist so der 14. Oktober. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr es im Buchladen kauft. Einmal, um den Einzelhandel zu unterstützen. Und ein anderer Grund ist, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, das auch nicht nur für uns zu machen, sondern dass wir die Einnahmen der gesamten ersten Auflage nehmen und dafür wiederum ein Event für Jugendliche zu machen, größer. Und auf Dauer wollen wir Kindergärtner und Lehrer mehr ausbilden in der Art des Lernens, wie wir das machen. Und dafür wird das Ergebnis der ersten Auflage komplett genommen. Und würde mich freuen, wenn es einige ist ja schön bunt, ne?
Super, ich freue mich schon drauf, es zu lesen.
Dankeschön.
Tobi, ich danke dir. Gibt es noch irgendwas als Message, was du den Menschen sagen möchtest, die gerade zuhören, als Abschlusswort?
Ja, ihr habt mit Laura die beste Lehrerin an eurer Hand, die ihr euch wünschen könnt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin selbst bei den Firmen-Keynotes, wo ich bin, ich sage jetzt mal keine Namen von irgendwelchen DAX-Firmen, dann sage ich mal, kennt denn hier irgendjemand von Ihnen Laura Seiler? Und dann heben immer alle die Hand. Ja klar, kennen wir Laura Seiler. Also ihr seid da in richtig, richtig guten Händen und ich bin dankbar für unsere Freundschaft. Freue mich auf unseren privaten Termin mit Kind und Kegel. Im November.
Bin ich bei dir auf dem Event.
Genau, Spiritual Business Summit.
Ich freue mich auch sehr.
Ich freue mich auch.
Tobi, danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke, dass es dich gibt.
Danke,
dass du da so auch transparent bist mit deiner eigenen Weiterentwicklung, mit deinem eigenen...
Im Struggle Leben. Bin ich.
Ja, das ist, glaube ich, auch so wertvoll für alle, die zuhören, auch zu sehen, dass jemand wie du, der jetzt nun mal da auf den großen Bühnen steht, wo man vielleicht manchmal dann denkt, der hat alles verstanden,
nee.
Auch da zu sehen, nee, genauso wie bei mir, wir sind vollkommen auf dem Weg und ich bin dir einfach so dankbar, dass du das so transparent und echt teilst und ich finde es auch so schön, dass ihr die Einnahmen von dem Buch dann nutzt, um wirklich da dann nochmal was Größeres zu bauen, gerade für die Zukunft von dieser Welt und
ja.
Es ist einfach so schön, dass es dich gibt. Dankeschön.
Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es euch gibt.
Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen konntest. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler und unter dem Post von heute deine Gedanken zu der Folge dalässt. Was hast du vielleicht noch für Fragen? Was möchtest du noch wissen? Was hat dir gefallen? Was war deine wertvollste Erkenntnis? Was konntest du daraus für dich mitnehmen? Und ich freue mich einfach riesig über unseren Austausch bei mir auf Instagram @LauraMarlinaSeiler unter dem Post von heute. Schau vorbei, schreib mir deine Gedanken auf und dann schau auch gerne bei mir auf der Webseite vorbei. @LauraMarlinaSeiler, sondern www.lauraseiler.com/im-magazin. Denn du kannst jetzt mein Magazin vorbestellen. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann es wirklich immer noch nicht glauben, dass es tatsächlich Realität wird. Es ist so crazy. Also schau vorbei, hol dir das Magazin. Es wird so schön werden. Und es ist so ein bisschen wie die spirituelle Vogue. Habe ich mir überlegt. Also einfach super schön. Und ich freue mich, dass es jetzt das Licht der Welt erblickt am 23. Oktober. Aber du kannst es dir jetzt schon vorbestellen zum Early Bird Preis. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen, wunderschönen Tag. Fühl dich von Herzen umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Danke, dass du hier beim Podcast dabei bist und feier dich selbst, feier das Leben. Ich feier dich auf jeden Fall. Schick dir eine große Umarmung und rock on und Namaste, deine Laura.